So, es ist sehr schön, heute früh bei euch hier sein zu dürfen. Mein Name, wie gesagt, ist Nico Thomas. Wir kommen von der Calvary Chapel in Wiesbaden und überbringen euch auch die schönen Grüße von Ron und seiner Frau Uli. Wir selbst sind dort seit knapp einem Jahr. Besuchen wir die Calvary Chapel in Wiesbaden. Ich bin dort stark involviert im Rahmen der Übersetzung. Also wir haben ja bei uns sind die Gottesdienste zweisprachig und deswegen wird alles ins Englische oder ins Deutsche übersetzt. Selbst zum Glauben gekommen bin ich im Alter von 18 Jahren, also ist knapp 20 Jahre jetzt mittlerweile her. Und wie gesagt, ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Wir selbst kommen aus dem Taunusgebiet, wohnen dort in der Nähe von Wiesbaden. Ich bin nicht jetzt vollzeitlich im Dienst, sondern arbeite als Buchhalter. Es ist genauso langweilig, wie sich's anhört, als Bilanzbuchhalter zu arbeiten, arbeite auch noch bei einer Investmentbank. Aber keine Sorge, Vampirzähne habe ich zu Hause gelassen. Ich komme ursprünglich aus Griechenland, also meine Eltern sind Griechen. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft erst letztes Jahr angenommen. Ich hatte mir dann gedacht, im Rahmen der Krise, machst du es mal sicher lieber. Wer weiß, wie lange das noch gut geht oder wie lange man noch so einfach die Möglichkeit hat. Viele Vorteile, also wenn man jetzt sagt, man arbeitet bei einer Investmentbank, kommt aus Griechenland, das ist alles relativ vorbelastet, hat aber auch seine Vorteile, muss ich sagen. Ich hatte ein paar Jahre Altgriechisch gehabt, auch in der Schule und kann auch das Neue Testament in Altgriechisch mir immer durchlesen. Das ist immer eine ganz große Hilfe. Ja, wo ich heute zu euch reden möchte, ist einfach über unser Fundament in Christus. Ich weiß, in der Calvary Chapel gehen wir in der Regel Vers für Vers durch die Bibel. Nun, da ich heute jetzt nicht mir Philemon oder Ähnliches vornehmen wollte, werde ich mich heute nicht daran halten. Also ihr werdet jetzt eine kleine Ausnahme von der Regel, sage ich mal, erleben. Und das Thema, über das ich mit euch reden möchte, ist einfach unser Fundament in Christus, also in Christus sein. Charles Spurgeon hat mal gesagt, es sollte in jeder Predigt genug von dem Evangelium sein, um meine Seele zu erretten. Und das ist, denke ich, das Wichtigste für uns. Wir können viele Dinge gut machen und viele Dinge schlecht machen, wenn wir aber das richtige Fundament haben in Christus. Und wenn wir wissen, dass wir in Christus sind und in Christus stehen können, dann, ich sag mal so, es ist schön, einen schönen Sommergarten zu haben im Haus. Wenn das Fundament aber fehlt und das Wasser im Haus versinkt, bringt mir das auch nicht viel. Und lasst uns mal aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich habe euch einige Schriftstellen mitgebracht. Ich habe den Vorteil, dass ich sie vorher kenne und sie mir ausgedruckt habe. Einige werden mir aufschlagen. Wenn ihr nicht mitkommt, notiert sie euch einfach. 1. Korinther Kapitel 10. Und Vers 11. Mein Fahrlehrer hat damals immer gesagt, es ist immer am wichtigsten zu blinken, wenn man kein Auto sieht. Beim Abbiegen. Weil da ist die Gefahr am größten, dass man jemanden übersehen hat. Und auch wenn ich vielleicht heute früh predige zu einer Gemeinde, wo alle ihr Leben Jesus übergeben haben, ist es doch sehr wichtig, dass wir einfach verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und Paulus warnt uns auch. Paulus hat die Gemeinde in Korinth auch gewarnt. Und er spricht hier in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11, dies widerfuhr ihnen als sein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Also es ist wichtig, dass wir uns prüfen, dass wir verstehen und dass wir sehen, dass wir im Glauben sind und im Glauben stehen, in Christus sind. Und wir sollen verstehen, was diese gute Nachricht der Errettung bedeutet. Und ich möchte, dass wir uns anschauen erstmal, was es bedeutet überhaupt. Was ist das Evangelium? In 1. Korinther Kapitel 15 von Vers 5 finden wir eine relativ gute, kurze Zusammenfassung. Und da steht Folgendes. Moment. Von Vers 1 bis 5. Und da spricht Paulus und er sagt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus und danach von den Zwölfen. Und das ist das Evangelium. Paulus sagt hier, ich verkündige euch, ich erinnere euch aber daran, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist ein griechisches Wort, es bedeutet die gute Nachricht, die gute Botschaft. Und er sagt ihnen, ich sage euch nochmal, was ist diese gute Botschaft? Ich erinnere euch daran, Jesus Christus ist für eure Sünden gestorben. Er ist am dritten Tage wieder auferstanden und wurde von uns, von den Zeugen, von den Aposteln gesehen. Und dieses Evangelium war die zentrale Botschaft, die verkündet wurde. Das ist die zentrale Botschaft, die für uns gilt. Lass uns rübergehen zum 1. Korinther Kapitel 1. Von Vers 22. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was sagt Paulus hier? Überall, wo wir hinkommen, finden wir Widerstand. Für die Juden ist das ein Ärgernis, für die Griechen ist es Torheit. Oder für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden Torheit. Aber er sagt, wir haben nur diese Botschaft. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Das ist unsere Botschaft. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und lass uns weitergehen im 1. Korinther Kapitel 2, von Vers 1 bis 4. Und da sagt Paulus, so bin ich auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschens Weisheit, sondern auf Gottes Kraft. Auch hier sagt Paulus wieder, ich bin zu euch gekommen und ich wollte nichts anderes wissen, allein als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und auch wir als Christen, unser Fundament, auf dem wir stehen, ist zu wissen und zu kennen, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wisst ihr, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir unser Leben Jesus Christus übergeben können. Wir leben jetzt in einem Zeitalter der Gnade. Lass uns rübergehen im 2. Korinther Kapitel 2. Moment. Ich lese es mal hier vor, ich glaube, ich habe mir die Schriftstelle falsch notiert, aber wir finden sie später nochmal. Aber hier sagt Paulus, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir leben heute im Zeitalter der Errettung, im Zeitalter des Heils. Wir haben die Möglichkeit, Errettung in Jesus Christus zu empfangen. Die Gnade Gottes ist uns nun frei zugänglich. Sie ist teuer erkauft worden durch Jesus Christus, durch das vergossene Blut Jesu. Und er hat den Preis für uns bezahlt. Und es gibt keine andere Möglichkeit für uns, Heil oder Errettung zu empfangen. Und wir sind angewiesen, dieses Heil und diese Errettung zu empfangen, außer durch Jesus Christus. Lass uns rübergehen zur Apostelgeschichte Kapitel 4. Und wir haben hier die Situation, dass die Aposteln ins Gefängnis gekommen wurden und sie wurden zur Rede gestellt vor dem Hohen Rat. Und Petrus, voll des Heiligen Geistes, von Vers 8, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Dies ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden können. In keinem anderen ist das Heil. Wir sehen, es ist jetzt die Zeit des Heils, es ist jetzt die Zeit der Errettung. Durch keinen anderen aber können wir das Heil bekommen, außer durch Jesus Christus. Er ist unser Fundament. Und Jesus selbst hat das gesagt in Johannes Kapitel 14 und Vers 6, eine Schriftstelle, die viele von uns, denke ich, kennen. Jesus Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es ist schon eine sehr ausschließende Botschaft. Jesus hat hier auch keine Kompromisse gesagt und hat gesagt: Naja, wenn ihr euch ganz gut benehmt, wenn ihr es ganz dolle versucht und ab und zu mal im Gottesdienst kommt. Er sagte: Nein, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Lasst uns mal anschauen aber, warum wir Jesus überhaupt als Weg brauchen. Warum er den Weg bereiten musste, warum er gekreuzigt werden musste, warum er sein Blut vergießen musste. Wir sehen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir sehen, dass es jetzt die Zeit ist des Heils, dass wir in einem Zeitalter leben jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, durch Jesus Christus zu Gott zu kommen. Und wir sehen auch, dass es nur durch Jesus geschehen kann. Aber lasst uns aber jetzt anschauen, warum wir diesen Weg nehmen müssen. Warum wir uns zu Gott wenden müssen. Lasst uns aufschlagen in Lukas Kapitel 13 von Vers 1. Und da steht, Lukas 13 von Vers 1, es kam aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso und auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, dass sie schuldiger waren als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, werdet auch ihr alle ebenso umkommen. Was meint Jesus hier damit? Was meint er mit umkommen? Wisst ihr, sterben müssen wir alle. Ich denke, es ist wahrscheinlich eine ganz gute Voraussage, wenn wir sagen, dass in 100 Jahren niemand mehr von uns, der hier im Raum ist, am Leben noch sein wird im Fleisch. Aber es ist auch relativ wahrscheinlich, dass keinem von uns irgendein Turm auf den Kopf fällt. Und es ist auch wahrscheinlich, dass wir nicht von irgendeinem römischen Despoten massakriert werden. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr ebenso alle umkommen. Die Art und Weise, wie sie umgekommen sind, spielte hier eigentlich keine Rolle. Aber wichtig war der Zustand ihres Herzens, in dem sie ihr Leben verloren. Wisst ihr, als der Herr gab mir diese Schriftstelle, als in 2011 dieser Tsunami in Japan war und so diese schrecklichen Bilder durch das Fernsehen gingen und so viele Menschen dort auch umkamen. Und denkt ihr, die Japaner waren größere Sünder als wir, dass ihnen dieses widerfahren ist? Das wird ja häufig dann in so einem Fall gesagt. Oder in San Francisco, als der Hurricane Katrina die ganze Stadt verwüstet hat. Denkt ihr, in San Francisco oder in Japan waren es schlimmere Sünder als hier in Deutschland, dass ihnen dies widerfahren ist? Aber die Bibel sagt uns hier ganz klar, wenn wir nicht Buße tun, wenn wir nicht umkehren, werden wir alle ebenso umkommen. Und wenn wir in Christus sind, haben wir das Heil. Wenn wir nicht in Christus sind, dann haben wir das Verderben. Und die Bibel sagt uns sogar, dass uns das vorausbestimmt ist. In Hebräer Kapitel 9, lasst uns aufschlagen den Hebräerbrief in Kapitel 9. Seht ihr, jetzt habt ihr auch ein bisschen Übung in eurer Bibel während des Gottesdienstes hin und her zu schlagen, das seid ihr sonst nicht gewohnt. Hebräer Kapitel 9 von Vers 27. Und da steht, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht oder das Urteil. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Hier steht es ganz eindeutig. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Es ist jedem von uns bestimmt, einmal zu sterben und dann vor Gottes Gericht zu treten. Denn wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt, wird er nicht mehr wegen der Sünde erscheinen, denn er kommt für das Gericht. Und denen, die auf ihn warten, kommt ihr zum Heil. Nun ratet mal, denen, die nicht auf ihn warten, die nicht in ihm sind, wofür er da kommt, zur Verdammnis. Und es ist wichtig, dass wir einfach erkennen, dass wenn wir nicht in Jesus Christus sind, dass wir dann kein Heil haben. Dass wir wenn wir nicht zu Jesus kommen, in dieser Zeit, in der es möglich ist, in der es uns frei und kostenlos zur Verfügung gestellt wird, in dem Jesus dann den hohen Preis gezahlt hat durch sein Blut, für uns, dass wir zu ihm kommen können, dass er nicht wiederkommen wird für uns zum Heil, sondern zur Verdammnis. Aber ich möchte, dass wir uns das noch weiter anschauen. Ich möchte, dass wir sehen und verstehen, ob wir aus eigener Kraft unsere Rettung erlangen können. Lasst uns aufschlagen in Matthäus Kapitel 5. Wisst ihr, viele Menschen denken ja, und ich denke, das ist euch bekannt, dass das Wichtigste ist, irgendwie so ein guter Mensch zu sein. So um sich ein bisschen durchs Leben zu mogeln. Bei der Steuererklärung macht ja jeder, kann man ein bisschen Falsches angeben, ist ja nicht so schlimm. Mal ein paar Notlügen hier und da, ist ja auch nicht so schlimm. Und man denkt sich, naja, solange ich nicht schlechter bin als der Mittel, also als der, so der mittlere Wert, also wenn ich nicht schlechter bin als der Durchschnitt, ganz gut, das ist nicht gut, da ist man zu fromm, das kommt nicht gut. Aber nicht schlechter sein als der Durchschnitt, nicht schlechter sein als das, was momentan als gut so gilt, dann kann ich mich durchs Leben mogeln und dann kann doch der Herr mich nicht verdammen. Also ich meine, ich habe ja nichts Schlimmes getan. Aber denkt ihr, wenn es so einfach wäre, dass Jesus dann für uns gekommen wäre, um am Kreuz zu sterben, sein Blut zu vergießen für uns? Wenn es so einfach wäre, wir halten uns an ein paar Regeln und das vielleicht so im Äußerlichen meistens, was wir im Verborgenen tun, sieht sowieso keiner. Das geht auch niemandem was an, sagen wir uns dann. Aber wenn es so einfach wäre, dann hätte Jesus Christus nicht sein Leben für uns geben müssen. Denn der Preis, den er gezahlt hat, und das haben wir ja gesehen, was Paulus gesagt hat, er hat gesagt, wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, der sein Leben gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben. Und er hat sein Leben nicht gegeben, einfach nur, weil es sonst nicht ganz so angenehm gewesen wäre, zu Gott zu kommen. Oder wenn wir auf eine andere Art und Weise durch ein bisschen halbwegs gutes Verhalten die Errettung hätten erlangen können. Und hier ist es wieder aus den Worten Jesu, dass er einen Maßstab anlegt, den viele von uns als extrem krass bezeichnen würden. Also er hat ja vorher schon gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Keine Alternative, kein anderer Weg, keine Abkürzung. Und er sagt hier, bezüglich der Sünde legt er einen noch, ich finde, noch einen sehr hohen Maßstab an. In Matthäus Kapitel 5 von Vers 20. Sekunde. Matthäus 5 von Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Er sagt hier, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die dieser Frommen, die sich an das Gesetz halten, die den Zehnten geben von Gewürzen, wenn sie nicht besser ist, dann kommt ihr nicht in das Himmelreich Gottes. Und er sagt weiter, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer nur mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder nur sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber auch sagt, du Narr, oder heutzutage würde man sagen, du Idiot, oder Schlimmeres, der ist des höllischen Feuers schuldig. Es ist ein Maßstab, den man, wenn man sich ihn betrachtet, wo man sagen würde, das ist zu schwer. Das kann man nicht einhalten. Und wisst ihr, damit habt ihr vollkommen recht. Aber trotzdem sagt er, wer dieses vollbringt, wer so etwas macht, ist des höllischen Feuers schuldig. Und wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Frommen, dann kommt ihr nicht in das Himmelreich. Lass uns das Gleiche nochmal anschauen in Römer Kapitel 3. Von Vers 9. Wir haben bisher schon gesehen, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, aus eigener Kraft unsere Rettung zu erlangen, weil Gottes Maßstab so hoch ist, dass wir ihn aus unserem Fleisch heraus gar nicht erlangen können. Und in Römer Kapitel 3 von Vers 9, da steht, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Nein, gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde stehen. Schon wieder die Griechen. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und voll Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und ganz ehrlich, das ist eine Beschreibung der Menschheit. Hätten wir heute früh die Nachrichten uns angeschaut, hätten wir dasselbe gesehen. Hätten wir uns letztes Jahr die Nachrichten angeschaut, hätten wir dasselbe gesehen. Hätten wir uns, wenn wir uns ein Jahrhundertbuch des 20. Jahrhunderts anschauen, mit den besten und größten Ereignissen, finden wir Mord, Betrug und Totschlag. Wisst ihr, in Griechenland ist es so, dass alle dort auf die Regierung schimpfen. Alle schimpfen auf die Regierung, sei es die griechische oder die deutsche. Sie schimpfen darauf, dass sie ausgebeutet haben, dass die Politiker sie dass sie so schlimm sind, dass sie die Kassen leer gemacht haben. Aber wisst ihr, was passiert? Die einen Leute schimpfen, doch wenn die Opposition dann an die Macht kommt, machen sie genau das Gleiche. Es ist immer wieder dasselbe. Wir haben so häufig in der Geschichte gesehen, dass es ein Volk gibt, was ein anderes Volk unterdrückt und furchtbare Dinge tut. Nur wenn wir sehen, dass sich dann die Karten umdrehen, dass auf einmal die Macht bei jemandem anders ist, dann werden aus den Opfern auf einmal wieder die Täter. Und Paulus sagt es hier ganz eindeutig. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und wenn wir uns mit unseren guten Werken rühmen, sind wir wie mit schmutzigen Kleidern, die wir vor Gott stehen und sagen, Herr, ich sehe doch toll aus, oder? Aber wir stehen voll des Dreckes vor ihm. Und deswegen, weil wir es nicht schaffen können, weil es nicht möglich ist für uns, diesen Weg selber zu beschreiten, ist Jesus diesen Weg für uns gegangen. Hat Gott selbst dieses Opfer für uns aufgenommen. Die Strafe, die gerechte Strafe, die uns zugestanden hätte, wäre das Gericht. Und dies ist die Strafe, die uns auch bestimmt ist. Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben und danach kommt das Gericht. Und Jesus kehrt wieder denen, die auf ihn warten, zum Heil, aber denen, die nicht auf ihn warten, zur Verdammnis. Aber deswegen hat Gott in Jesus dieses Zeitalter des Heils und der Gnade geschaffen, dass wir zu ihm kommen können. Dass wir Buße tun können, uns um- und umkehren können und in Christus sein können, gerechtfertigt zu werden. Und ganz ehrlich, wenn wir hier aufhören würden zu lesen, dann wäre das Christentum ein Christentum der Verdammnis. Und viele Gemeinden hören ja da auch auf. Wir dürfen aber diesen Fehler nicht machen, denn Paulus hat weitergeschrieben. Wir wissen aber in Vers 19, was das Gesetz sagt, sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft wird, damit alle mal die Klappe halten und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes oder sein eigenes Zutun, sage ich mal, vor ihm gerecht sein. Denn durch dieses Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Aber nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit und nur diese, die vor Gott gilt, offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich aber rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Zu allen kommt sie, die da glauben. Denn hier ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder, und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber alle werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das Gesetz verdammt uns und Jesus Christus gibt uns die Erlösung. Wir können aus unserer eigenen Kraft nicht zu Gott kommen. Wir können aus unserer eigenen Kraft kein eigenes heiliges Leben leben. Wir können nicht versuchen, in eigenen Werken Gott zu gefallen. Aber Jesus Christus hat den Weg uns bereitet.
Er hat uns die freie Gabe der Erlösung geschenkt. Und wenn es nichts anderes gibt, was wir als Christen in unserem Leben schaffen, außer zu Jesus zu kommen und auf ihn zu stehen, dieses Fundament zu haben in unserem Leben, dann ist es doch das Einzige, was am Ende zählt. Wie ich vorhin gesagt habe, natürlich, die Bibel verheißt uns so vieles. Aber im Endeffekt ist es ganz schön, wenn man einen schönen Sommergarten hat oder einen schönen Garten in seinem Gebäude. Aber wenn das Haus nicht auf dem Fundament steht und versinkt im Wasser, dann bringt mir das alles nichts. Dann nützt mir die schöne Tapete nichts. Und wichtig ist, dass hier uns die Bibel sagt, dass wir nicht nur einfach, die Bibel sagt uns, das werden wir uns jetzt auch gleich noch anschauen, dass uns nicht einfach nur Vergebung geschenkt wurde. Wisst ihr, im Alten Testament gab es auch das Gesetz und die Sünden wurden überdeckt. Es gab regelmäßig ein Opfer, es wurden Tiere geschlachtet, geopfert und die Sünden wurden für eine bestimmte Zeit überdeckt. Doch Gott hat in Jesus Christus ein neues Werk vollbracht. Es ist nicht das einfache Überpinseln, wie ein Mauerwerk, in dem Schimmel ist. Man kann das mal überpinseln mit Weißem, aber es kommt immer wieder durch. Der Schimmel wird wieder durchkommen. Dann fängt man an, wieder zu pinseln und es kommt wieder durch. Dann pinselt man wieder drüber und es kommt wieder durch. Man muss an die Ursache herangehen. Und Gott hat in Jesus quasi eine Grundsanierung durchgeführt, die er in uns allen anbietet. Lass uns rübergehen zu Johannes Kapitel 3. Wie gesagt, ich hoffe, es stört euch nicht, dass es so viele Schriftstellen sind. Ich persönlich glaube, dass wir häufig eigentlich am gesegnetsten wären, wenn wir uns nur die Schriftstellen vorlesen würden und dann nach Hause gehen. Hier sind so viele Schriftstellen dabei, ich finde, die könnte man sich durchlesen und dann wäre schon der Gottesdienst, hätten wir schon genug Segen im Gottesdienst. Johannes Kapitel 3 von Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm. Also bei Tag hat er sich offensichtlich nicht getraut, aber er kam bei der Nacht. Jesus schickte ihn aber trotzdem nicht nach Haus. Er sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Und ich finde es interessant, dass Jesus gleich das Gespräch aufs Wesentliche konzentriert. Also er geht nicht rein und sagt, danke, dass du mir das sagst, ist ganz nett von dir, ich finde dich auch ganz toll. Sondern er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seinen Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und aus Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Wie gesagt, Jesus bietet uns nicht ein oberflächliches Überpinseln an, sondern eine Grundsanierung. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren sein. Ihr müsst euer Leben Jesus Christus übergeben. Wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben, wenn wir Buße tun, dann werden wir vom Neuen geboren. Dann sind wir eine neue Kreatur in Christus. Und Jesus sagte sogar, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Ihr müsst euer Leben Jesus übergeben. Dieses Opfer, was er uns gegeben hat, ist der Weg, den er uns bereitet hat, um eine neue Kreatur in Jesus zu werden. Lass uns rübergehen in 2. Korinther Kapitel 5. Und bevor wir das tun, eine Sache, auf die ich gleich noch eingehen werde. Er sagt hier, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen nicht, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wenn wir Den Wind kann man nicht sehen, aber den Wind kann man spüren. So ist es bei jedem, der von Neuem geboren wird. Wisst ihr, natürlich, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, natürlich werden wir nicht aus Werken gerecht. Aber wenn wir vom Neuem geboren werden, dann sieht man nicht, wie es passiert. Aber man sieht, dass es passiert ist. Genauso wie der Wind bläst und man sieht nicht, woher er kommt und man sieht ihn nicht, man spürt ihn aber. Genauso ist es, wenn jemand sein Leben Jesus übergeben hat, dann wird man anfangen, es im Äußeren auch zu sehen. 2. Korinther Kapitel 5 von Vers 17. Von Vers 17 bis Vers 21. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, Grundsanierung. Aber dann ist alles, das alles dann ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, diese Welt, die so voll Sünde und Hass ihm gegenüber ist. Er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist das Opfer, was Jesus für uns gemacht hat. Er wurde zur Sünde, damit wir gerecht sein können. Er ist gestorben, damit wir leben können. Und wenn wir in Christus sind, wie es hier steht, dann sind wir eine neue Kreatur. Dann ist das Alte vergangen und dann ist Neues geworden. Wie Jesus gesagt hat, wundere dich nicht, du musst vom Neuen geboren werden. Lasst uns das Gleiche sehen auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Lasst uns lesen von Vers 22 an. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Brüderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Also alles Fleisch und alle unsere Werke ist wie Gras und die Herrlichkeit unserer Werke ist wie des Grases Blume. Aber das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kinder, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Auch hier sehen wir, Petrus spricht hier so den Christen, der sagt ihnen, ihr seid von Neuem geboren, verlangt nach der Milch des Wortes, wie neugeborene Kinder, damit ihr dann darin wächst. Wir haben also jetzt gesehen, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Dass wir, dass uns bestimmt ist, zu sterben und vor das Gericht Gottes zu treten. Dass wir aus unserer eigenen Kraft diese Gerechtigkeit nicht erlangen können. Dass Gott durch Jesus Christus, durch das Opfer Jesu, den Weg für uns bereitet hat. Aber wie kann ich denn jetzt mein Leben Jesus übergeben? Wie kann ich denn errettet werden? Von Neuem geboren werden? Weil anscheinend, ich meine, Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Er sagt nicht, es könnte sein, der eine ja, der andere nicht, es wäre schön, sondern er sagt, ihr müsst. Ich finde, lass uns mal die Apostelgeschichte dann so anschauen, Apostelgeschichte Kapitel 16. Wisst ihr, die Apostelgeschichte ist so ein bisschen das Praxishandbuch im Neuen Testament. In Banken gibt es so Sachen wie Orga-Handbücher, nennt man das, Organisations- oder Buchungshandbücher, damit jeder genau weiß, was er zu tun hat. Am Ende halten sich einige nicht dran. Aber wir sehen auch hier im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, ist hier auch unser Praxishandbuch. Lass uns mal aufschlagen in Kapitel 16, von Vers 26. Nun, Paulus und Silas waren jetzt hier im Gefängnis. Sie hatten sich des Vergehens schuldig gemacht, einen Dämonen auszutreiben und wurden dafür aufs Übelste misshandelt und verprügelt. Und darüber hinaus hat man sie noch ins Gefängnis geworfen, weil es gab einen riesen Aufruhr und man dachte, naja, irgendjemand ist dran schuld. Also kamen sie ins Gefängnis, wurden hart geschlagen. Vers 23 von Kapitel 16. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also sie haben nochmal die Sonderbehandlung bekommen, den Luxus. Und wisst ihr, ich finde es bezeichnend. Paulus und Silas, oder Paulus hat in seinem Dienst wahrscheinlich, ja, wie sagt man, mehr bewirkt als viele andere in 500 Jahren Dienst. Aber ich sehe niemals, dass er mit einem Jet durch die Gegend fliegt. Oder er macht auch keinen Aufruf und sagt, wisst ihr, es ist immer so anstrengend zu Fuß, schickt mir doch bitte alle ganz viel Geld, damit ich mir einen tollen Wagen kaufen kann, damit es nicht so anstrengend ist. Als der Herr Paulus nach Rom schickte, schickte er ihn nicht auf einer Yacht, er schickte ihn auf einer Gefangenengaleere, seine Arme gefesselt und gebunden. Ich finde, das sollte für uns alle auch ein, naja, was sagt man, Vorbild, das ist aber ein blödes Vorbild. Aber im Endeffekt ist das nicht das Vorbild, es ist schon ein Stück Vorbild im Dienst. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn ich Prediger sehe, die um Geld und immer mehr Geld bitten, um irgendwelche Annehmlichkeiten, weil ihnen es so anstrengend geworden ist, erste Klasse zu fliegen. Brauchen sie jetzt einen eigenen Jet? Oder ihr Gebäude, ihre 20.000 Quadratmeter reichen nicht mehr aus. Es muss jetzt ein roter Teppich gelegt werden und vergoldete Wasserhähne müssen da reinkommen. Ich finde, das ist eigentlich eine Schande. Und es ist eine Schande für das Evangelium. Es ist eine Schande, wenn wir sehen, welche Lasten die Apostel und auch nicht nur die Apostel, auch viele Brüder und Schwestern im Herrn auch heute auf sich nehmen, um das Evangelium zu predigen. Und ich denke, das ist der Maßstab, an dem wir uns messen sollten. Aber gut, nur das am Rande. Nun, was machten Paulus und Silas? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Sie hätten, ich denke, einen guten Grund gehabt, sich zu beschweren. Also ich denke, einige von uns und wahrscheinlich ich auch, hätten sich dann gesagt, oh Herr, warum hast du mich verlassen? Sie waren da drin und sagen, Herr, du hast mich hierher geschickt. Ich meine, sie waren ja genau da, kurze Zeit vorher. War ihnen jemand im Traum erschienen, hatte gesagt, kommt nach Mazedonien. Sie sind nach Mazedonien gekommen, oder nach Makedonien, wie es nach griechischer Lesart heißt. Und auch dort nach Philippus. Und was war der Lohn, was war das Resultat? Sie wurden zusammengeschlagen. Viele von uns hätten dann gesagt, Herr, kann das sein? ich habe doch jemanden gesehen, mir ist jemand erschienen, ich habe dein Wort gehört, vielleicht habe ich mich verhört. Aber Paulus und Silas taten das nicht. Übrigens, die Stadt in Griechenland gibt es immer noch, allerdings in Ruinen. Also man kann sie heute besuchen. Die Stadt liegt in Ruinen. Wir waren auch damals schon ab und zu da gewesen. Es sind noch ein paar Gebäude übrig. Aber außer Ruinen ist von der Stadt nichts mehr übrig. Aber um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses anfingen zu wanken. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Aber als der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn ansonsten wäre er getötet worden. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und er fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Paulus und Silas sagten jetzt, also wir haben hier eine 10-Punkte-Liste, die müssen wir jetzt durchgehen. Es wird ein paar Monate dauern. Nein, sie sprachen zu ihm, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Oder glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Obwohl dieses Urteil so schwer wiegt, was Jesus für uns getragen hat, dieses Urteil, was wir hätten tragen müssen, hat er uns den Weg bereitet. Und das, was er von uns verlangt, ist, dass wir uns zu ihm wenden und ihm glauben. Lass uns aufschlagen Römer Kapitel 10 und Vers 9. Römer Kapitel 10 von Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden kommen. Es ist hier kein Unterschied zwischen den Juden und Griechen, wieder die beiden. Es ist über alle derselbe Herr. Wir haben vorhin gesehen, über alle steht auch dasselbe Urteil. Es ist über alle derselbe Herr. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn wir an Jesus glauben, dass er der Herr ist, dass er unser Herr ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet. Dann werden wir von Neuem geboren und eine neue Kreatur in Christus. Aber seht, dass hier steht, wenn ihr mit eurem Mund bekennt und in eurem Herzen glaubt. Ich finde es so bezeichnend, dass, wisst ihr, wir als Gemeinden, also meine Frau und ich kommen aus einem charismatischen Hintergrund und man wirft natürlich häufig anderen Kirchengruppen oder anderen Denominationen vor, dass sie traditionell sind. Dass sie irgendwie bestimmte Rituale abhalten und das wäre ja alles nicht richtig. Aber auch als Christen fallen wir in unsere Rituale rein. Und Paulus hat hier dem Wärter nicht gesagt, okay, wie wir es eben gesehen haben, als er gesagt hat, was muss ich tun, um errettet zu werden? Er sagt ihm nicht, nun sprich mir nach. Und hat ihm dann irgendein Gebet aufgesagt und er hat es dann nachgeplappert. Und er hat gesagt, gut, du hast das Gebet gesagt, du bist jetzt errettet. Das einfache Nachreden irgendeines Gebetes von jemandem, der vorne steht und es dir vorsagt und du betest es mal nach und dann wirst du dann abgeführt nach hinten oder nach vorne oder wo auch immer. Und dann sagt man, yay, heute haben sich wieder 500 Leute bekehrt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich reicht. Es gibt Länder, also in Griechenland, in der orthodoxen Kirche, sagt man, okay, wenn die Kinder getauft werden, boah, dann sind sie errettet. Deswegen ist es wichtig, gleich die Kinder zu taufen, bevor sie sterben, dann sind sie errettet. In anderen Gemeinden ist es so, oh, wenn die Leute nach vorne gehen, ein Gebet nachplappern, dann sind sie errettet. Ich sah einen Unterschied. Wenn wir vorne stehen und einen Rosenkranz nachbeten, ist es ein Unterschied? Die Bibel sagt uns hier, wenn wir mit unserem Mund bekennen und in unserem Herzen glauben. Seht ihr in 2. Korinther Kapitel 13 und Vers 5. Ich glaube, ich muss mich beeilen, oder? Los geht's. Ist das Essen kalt? Was? Er steht sogar, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch nicht selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja untüchtig. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht untüchtig sind. Ich lese mal aus einer anderen Übersetzung vor. Die Luther ist hier ein bisschen altertümlich. Aus der Schlachter. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Wisst ihr, in vielen Gemeinden habe ich es erlebt, und man sieht, komm nach Jesus, dann geht's dir besser. Komm vorne zu Jesus, dann geht's dir besser. Komm zu Jesus, dann kriegst du Geld. Amerikanischen Gemeinden, also predigen ein Wohlstandsevangelium, da ist die Botschaft im Endeffekt eine weltliche. Komm zu Jesus, mach Yoga, probier diese Diät aus, dann geht's dir besser. Also mache ich Yoga, probiere diese Diät aus, dann kommt Jesus, ach, läuft auch nicht, mache ich das Nächste. Dann geht man nach vorne, plappert ein Gebet nach, man ist errettet, aber irgendwie passt es nicht. Und es passt es nicht, und der Grund, warum es nicht passt, und was Paulus auch hier sagt, prüft euch selber. Seid ihr echt? Kann es sein? Ich weiß noch, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, und die Bibel spricht davon, und ich werde jetzt nicht mehr weiter in die Schriftstellen gehen, weil wir sonst, glaube ich, von der Zeit her knapp sind. Jesus sagt zu uns, er hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben erkannt, dass wir unser Leben Jesus übergeben müssen. Wir haben erkannt, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Wir haben gesehen, dass wir jetzt in der Zeit leben, in dem wir zu Jesus kommen können, in dem wir das große Privileg haben, frei zu Gott zu kommen. Wir haben gesehen, dass es keine schwierige Sache ist. Als Paulus den Wärter gesehen hat, also als der Wärter zu Paulus kam, hat er ihm gesagt, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du errettet. Aber die Bibel sagt uns auch, prüft euch selbst. Und im Endeffekt sagt uns die Bibel auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich weiß noch, als ich mein Leben Jesus übergeben hatte, ich hatte damals, ich weiß noch, in der 5. Klasse, haben bei uns vor der Schule Leute kleine grüne Bibeln ausgeteilt. Und diese kleinen grünen Bibeln habe ich dann behalten. Ich wollte sie eigentlich wegwerfen, aber ich habe mir damals gedacht, wer weiß, wirf das lieber nicht weg. Könnte ja was Schlimmes passieren. Und ich habe diese Bibel mal gehalten. Ich habe dann versucht, mal drinnen zu lesen. Dachte mir, was ist denn das für ein Kaulerwelsch? Ich kein Wort verstanden. Als ich mein Leben Jesus übergeben hatte, habe ich die gleiche Bibel nochmal aufgeschlagen. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Die Offenbarung war da. Ich habe es einfach gesehen. Ich weiß noch damals, dass ich auf dem Schulhof stand. Ich hatte da eine kurze Zeit vorher mein Leben Jesus übergeben und habe was zu einem Freund gerufen. Der stand ein bisschen weiter weg. Und das war jetzt, sage ich mal, ich würde es klassifizieren als Schimpfwort. Aber in dem Moment wusste ich in meinem Herzen, das war nicht richtig. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn jemand vom Geist geboren wird, Du siehst nicht, wo es herkommt. Du weißt nicht, du merkst nicht, wo kommt der Wind her. Du spürst es aber. Und diese Früchte werden wir tragen als Christen. Es ist nicht, dass wir aus diesen Werken gerechtfertigt werden. Dafür ist das Opfer Christi zu wertvoll, als dass wir es mit unseren eigenen Werken billig machen könnten. Wisst ihr, wir können nicht einfach sagen, oh, ich tue jetzt was Gutes, denn damit würden wir das Werk Jesu Christi am Kreuz zu etwas Einfachen und Billigen machen. Aber aus dieser neuen Kreatur, aus dieser Grunderneuerung, die wir uns widerfährt, wird eine Frucht in unserem Leben aufgehen. In Galater spricht es, und schaut euch das an, in Galater Kapitel 5 steht es, dass es die Frucht des Geistes ist, die in unserem Leben aufgeht. Lass uns das noch einmal aufschlagen als abschließende Schriftstelle. Lass uns lesen von Vers 16. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das hört sich an wie eine Programmzeitschrift. Nachmittagsprogramm im Privatfernsehen. Aber davon habe ich euch vorausgesagt und ich sage euch noch einmal voraus, die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all dieses ist das Gesetz nicht oder kann das Gesetz nicht stehen. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir nun im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir in Christus sind, wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben haben, dann wird diese Frucht in unserem Leben aufgehen. Wir werden sehen und wir werden das Wort Gottes verstehen und wir werden einfach sehen, dass diese Frucht, dass sie aufgeht in unserem Leben. Und ich möchte uns einfach ermutigen. Ich möchte einfach, dass ihr euch selber prüft und dass ihr einfach schaut. Steht ihr im Glauben? Seid ihr im Glauben? Seid ihr in Christus? Und wenn ihr merkt, ich weiß nicht, dann hat Paulus hier nicht gesagt, nun gut, jetzt hast du die Chance verloren. Nein, er hat gesagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet werden. Und du wirst sehen, dass diese Frucht in deinem Leben aufgeht. Preis den Herrn. Lass uns zum Abschluss nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für den heutigen Tag. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Ich bete, dass du uns erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du einen jeden von uns leitest und führst. In die Weisheit, Herr, hinein deines Wortes. Herr, ich bete, dass du in uns wirkst, wie der Töpfer am Ton wirkt. Dass die Frucht, dass wir ein Gefäß der Ehre werden für dich, dass die Frucht des Heiligen Geistes in uns aufgeht und aufwächst. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, uns selbst zu prüfen, zu sehen und zu prüfen, ob wir im Glauben stehen. Und Herr, ich bete, dass du an jeden von uns anleitest, uns zu dir umzudrehen, zu dir umzukehren. Wenn wir im Fleisch sind, wenn wir nicht in dir sind, oder wenn wir in Christus sind, aber im Fleisch leben und nicht im Geist. Herr, hilf uns umzudrehen. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und führe uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen.